der Egon hat gesagt, ich soll, wenn ihr anfangt lustig zu werden, ein bisschen reingrätschen. Warum seid ihr beide so lustig, oder?
Ich glaube, wir kennen uns schon lange und der Egon weiß wahrscheinlich, was passieren kann, ich nicht.
Was kann passieren?
Was könnte passieren? Naja, dass sehr lustig wird, aber nur für uns zwei und wahrscheinlich nicht für alle anderen Beteiligten.
Ich glaube, darauf lassen wir es hier und heute ankommen. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe von Laufalter. Der Egon Theiner, hallo Egon,
hallo,
ist wieder mit mir, dem Tom Rottenberg im Café Zartl, und wir haben einen Gast, der sehr speziell ist, der in unserer Welt weltberühmt ist, den man aber trotzdem, glaube ich, vorstellen muss, und das ist immer Egons Aufgabe.
Immer meine Aufgabe, wie immer. Gerhard Schiemer, ein hervorragender Läufer, Trailrunner, Mitglied der österreichischen Nationalmannschaft, Gewinner von einigen doch sehr prominenten Rennen. Er ist der weltbeste Trainer in Bad Vöslau, was Trailrunning angeht. Er ist Trailpapst, er ist Trailpharao, er produziert mit seinem Sohn, seiner Familie dann auch noch den Vöslauer Essig, also sensationell einfach.
Dann reden wir doch einfach über den Essig. Dann hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Der Egon hat dich gerade als Trailpapst und Trailpharao vorgestellt, aber vor allem als den weltbesten Lauftrainer in Bad Vöslau. Wie viele Lauftrainer gibt es in Bad Vöslau?
Das wollte ich gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich nicht allzu viel. Also, das ist wahrscheinlich keine allzu große Kunst. Ja.
Andererseits habe ich ja, wie es ja meine Art ist, wie es ja in meinem Wesen liegt, ja untertrieben. Und dein Ruf eilt dir ja voraus über Bad Vöslau, über Niederösterreich hinaus. Also die kennt ja wirklich jeder im Trailrunning.
Wenn du dich vorstellen sollst, musst, darfst, wer bist du? Wofür stehst du?
Ja, wofür stehe ich? Grundsätzlich habe ich das Traillaufen auch für mich entdeckt vor sehr vielen Jahren und das hat natürlich auch zu meinem Beruf gepasst als sportwissenschaftlicher Berater und das weiterzugeben, was man eigentlich selbst erlebt hat, beziehungsweise auch weiß, wie dieser Menschenschlag auch tickt und ja, auf das kann man einfach ganz gut eingehen und reagieren dann. Ja.
Sind Trailläufer ein eigener Menschenschlag?
Naja, in gewisser Hinsicht schon, so wie man wahrscheinlich auch Triathleten von anderen doch Ausdauerwettkampfathleten unterscheiden kann. So gibt es natürlich auch bei den Trailläufern sehr viele Eigenheiten.
Die haben alle einen Boscher, sowohl die Triathleten als auch die Trailläufer. Nein, aber im Ernst, was ist sozusagen, was zeichnet Trailläufer, Trailläuferinnen aus? Sehr, sehr viele Menschen, die einfach laufen, die hören Trail und denken Kilian Jornet irgendwo am Mont Blanc und machen sich höflich formuliert in die Hose. Wenn du sagst, du bist Trail-Trainer, wie nimmt man Menschen, die sich dafür eigentlich interessieren wollen, weil das große Ziel von ganz, ganz vielen ist ja der Trail oder die Sehnsucht, wie nimmt man Menschen die Angst davor?
Die Angst zu nehmen ist jetzt meistens gar nicht so das große Thema. Eher ist es einmal, vor allem bei der männlichen Spezies, sie dann herunterzuholen und zu kommunizieren, dass Traillaufen nicht unbedingt mit Ultra-Traillaufen zu tun hat. Da gibt es ja sehr viele Unterkategorien, das manches Mal vergessen wird, aber viele haben natürlich den Hang dazu, wenn sie dann eine Ausschreibung für einen Wettkampf lesen und da ist die längste Distanz 100 Meilen, dann gibt es natürlich nichts anderes als 100 Meilen zu laufen. Auch wenn es dort in dem Wettkampfformat natürlich dann auch wesentlich kürzere Strecken gibt, die aber dann meist uninteressant werden.
Bei einem Marathon käme niemand auf die Idee. Das ist eher das umgekehrte Problem, gerade beim Wiener City Marathon. Da gibt es zwar, das heißt zwar Marathon, aber es gibt halt auch sehr viel kürzere Distanzen, die 5 Kilometer bei der Staffel zum Beispiel. Aber da gehen alle hin. Warum? Warum ist beim Trail in der Wahrnehmung nur das Extreme existent?
Weil sonst wahrscheinlich einfach die Vergleichbarkeit fehlt. Das heißt, bei den herkömmlichen Straßenläufen habe ich einfach einen Zeitbezug und da weiß ich dann, oder im Prinzip weiß auch jeder Mensch da draußen, okay, wenn ich den Marathon in Hausnummer 3 Stunden als Mann laufe, dann ist das eine ganz gute Zeit. Beim Traillaufen, das definiert sich dann halt einfach eher über die Länge des Formats, wo dann einfach jetzt noch nicht oder für Außenstehende das der große Wow-Effekt einfach ist, wie kann man einfach so weit laufen?
Wie kann man so weit laufen?
Das ist einfach nur eine reine Kopfsache, sage ich immer. Natürlich braucht man ein bisschen Training dafür, aber grundsätzlich muss man es wollen und alles, was man will, geht relativ leicht von der Hand und dann kommt man schon recht weit. Und immer wenn man glaubt, das geht nichts mehr, geht er dann doch noch ein Stückchen.
Du hast jetzt geredet von Vergleichbarkeit. Die Vergleichbarkeit hätte ich ja auf Unterdistanzen ja auch. Also ich kann den UTMB laufen und mich mit dem Sieger vergleichen, zeitlich. Ich kann einen OCC laufen, der jetzt im folgenden Jahr erstmals unter 5 Stunden gelaufen worden ist. Und da könnt ihr mich ja auch wiederum vergleichen. Geht es da eigentlich nicht mehr darum, und du hast ja vorher ja auch dezidiert oder explizit Männer angesprochen, einfach zu sagen, ja, je länger, je weiter, je schwieriger, je mehr Höhenmeter, umso cooler, umso mehr bin ich Mann.
Na klar, das ist natürlich ein Männlichkeitsphänomen. Umso länger das es geht, beziehungsweise technisch schwieriger das es wird, umso besser kann man sich natürlich in seiner Männlichkeit präsentieren. Klar. Aber weil du sagst, die Vergleichbarkeit, es geht ja dann gar nicht mehr um die Vergleichbarkeit zu transportieren, sondern es geht ja dann einfach nur, es reicht einfach die Message, ich bin 170 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter gelaufen und niemand schaut dann mehr, oder die erste Reaktion ist nicht, okay, wie lange hast du dafür gebraucht oder so, das erste ist nur mal Unfassbarkeit. Ja, und mit dem, und das reicht eigentlich schon. Ne? Beim Marathon ist es normalerweise immer so, dann so gleich die erste Gegenfrage, na, wie lange hast du denn gebraucht? Und das nimmt dann natürlich schon mal aus der sich mitteilen wird, den Spannungsbogen, und das war es dann eigentlich meistens mit dem Gespräch.
Ich mache einen Schritt zurück. Wie bist denn du vom Laufen aufs Traillaufen gekommen? War das einfach irgendwie, weil es bei dir so viel Gegend gibt?
Ja, natürlich gibt es bei uns viel Gegend, die man ausnutzen kann. Nein, bei mir war es einfacher so, dass ich doch relativ viele Sportarten betrieben habe, auch vom Turnen angefangen. Und zu späterer Zeit mit dem beruflichen Werdegang ist es dann so gewesen, dass einfach nicht mehr so viel Zeit da war, um dann zu bestimmten Zeiten ein Training zu absolvieren. Und da bin ich dann einfach wieder auf das Laufen gekommen. Das aber schon im Gymnasium zu meiner Schulzeit doch ein Thema war, dann aber jahrelang keine Präsenz gehabt hat und dann erst wieder mit dem fortschreitenden Alter eigentlich gekommen ist.
Und wie hat sich dann deine Trainertätigkeit entwickelt?
Die Trainertätigkeit hat sich eigentlich schon parallel dazu entwickelt, weil ich ja schon immer auch Straßenläufer und Bergläufer betreut habe.
Wie ist es in deiner Welt, in deiner Wahrnehmung, Straßenlauf gegen Traillauf? Denn die Unterschiedlichkeit, die Wahrnehmung zwischen Straßenlauf und Traillauf, wie siehst du das? Kommen Leute zu dir, die Trail laufen wollen? Kommen Leute zu dir, die die Straße laufen wollen? Ist es gemischt?
Also ich habe relativ gemischtes Publikum, also wirklich auch von Triathleten bis zum Traillauf. Aber das Hauptaugenmerk oder die meisten Leute, die zu mir kommen, sind dann doch eher am Trail unterwegs, beziehungsweise überhaupt einfach auf sehr, sehr langen Distanzen. Und da, denke ich mal, gibt es in Österreich eben nicht so viele Trainer, die jetzt auch spezialisiert sind auf Läufe, die dann über mehrere Stunden oder eventuell sogar Tage gehen.
Bist du eigentlich ein netter Trainer? Wir hatten hier schon meinen Trainer sitzen, der hat gesagt, er hat als Coach eigentlich Lizenz zum Töten. Dann saß auf dem Sessel, auf dem du sitzt, auch schon die Julia Meyer und hat gesagt, ihr Trainer ist eigentlich ein Tyrann und ein Despot und sie bezahlt ihm auch noch Geld dafür, dass er sie komplett kontrolliert. Du schaust so freundlich drein, muss man sich vor dir genauso fürchten?
Nein, man muss sich grundsätzlich gar nicht fürchten. Aber es ist natürlich schon so, da wo es Daten gibt, werden diese Daten analysiert. Und somit weiß man natürlich immer, wo wer wie unterwegs war, weil man ja natürlich auch den Fortschritt sich anschaut. Grundsätzlich bin ich aber sicherlich nicht der ganz strenge Trainertyp. Denn man muss trotzdem auch den Athleten ein bisschen einen Spielraum geben und zugestehen. Wenn der Spielraum allerdings zu groß wird, dann kann ich sehr wohl einschreiten und es gibt da Leute, die ich abweise oder gar nicht nehme, wo einfach die Chemie nicht passt.
Das ist auch für mich eine zentrale Frage immer. Was für Vorstellungen haben Menschen, die zu einem Coach kommen und sagen, mach mich UTMB-reif? Mit was für Vorstellungen kommen die Leute eigentlich daher?
Ja, wirklich mit ganz unterschiedlichen, und deswegen ist es eben einmal die Anamnese so wie das im medizinischen Bereich passiert, unbedingt wichtig, damit man da einmal auf einen Nenner kommt und eben auch weiß, wohin die Reise gehen soll. Und ja, manches Mal trennen sich die Wege dann auch gleich wieder, weil Leute Vorstellungen haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel. Eben UTMB ist natürlich im Trail das Aushängeschild schlechthin. Und da kommt es dann, ich bin schon mal einen Marathon gelaufen, ja, kann im nächsten Jahr den UTMB laufen.
Aber ob es dann einfach zielführend ist und langfristig gescheit ist, ist halt dann immer eine andere Frage.
Wobei auch da sehe ich das mittlerweile nicht mehr so streng. Das heißt, wenn jemand sich selbst zerstören will und sagt, du, mein einziger Lebenstraum ist, den UTMB einmal zu laufen und dann werde ich nie wieder Laufschuhe anziehen, dann kann man das sehr wohl auch in Erwägung ziehen. Ja.
Egon, eine Frage jetzt an dich. Wir haben jetzt immer wieder Leute sitzen, Lizenz zum Töten. Mein Trainer ist ein Despot. Hier sitzt ein Coach und sagt, wenn jemand das Ziel hat, sich selbst zu zerstören. Wir wollen doch eigentlich Freude am Laufen erwecken und das klingt jetzt alles irgendwie so wie Bootcamp, wo der Ausgang und das Überleben ungewiss ist.
Naja, so wie es dann die Sportler und Sportlerinnen gibt, die sagen, ich habe diese und jene Ziele und ich will dieses und jenes erreichen, eben hat auch vielleicht mit realistischen und oder überzogenen Darstellungen, glaube ich, hat auch das die Trainer und diejenigen, die über Trainer reden, uns hat auch die ein oder andere Geschichte erzählt. Die sind ja alle da, um eben Leute zum Laufen zu bringen, zu motivieren. Der Gerhard ist ja mein Trainer auch, das haben wir vorher nicht erwähnt. Ich kenne ihn auch schon seit Jahren und ich schätze halt bei ihm auch schon diese, wie er auch schon gesagt hat, auch einen gewissen lockeren und relaxten Zugang. Und da, Gerhard, hätte ich auch gleich eine Frage an dich. Ist nicht gerade im Trailrunning auch ein gewisser lockerer Zugang grundsätzlich mit dabei, weil es eh wurscht ist, ob ich dann den einen oder anderen Ultra oder den einen oder anderen längeren Trailrun eben dann halt eine oder zwei Stunden zeitlich überziehe von dem, was ich mir vorgenommen habe.
Genau, da sind wir halt einfach wieder bei der Vergleichbarkeit. Und wir sind natürlich auch eben bei der Thematik, dass Trailläufer schon eher Freiheitsgeister sind in einem gewissen Rahmen. Wie gesagt, da muss man oder kann man natürlich auch einfach viel mehr Spielraum geben, weil natürlich auch die Anforderungen im Traillaufen natürlich ganz andere sind als im Straßenlauf, wo es doch sehr viel geht, um Monotonie auszuprägen bzw. aufrechtzuerhalten. Und im Traillauf ist es eben auch wichtig, diesen spielerischen Zugang zu haben, damit ich mich dann auch im Gelände zurechtfinden kann.
Du trainierst ja auch Spitzensportlerinnen. Du hast ja auch die Diana Chavisa zweimal, dreimal betreut bei ihren Spartathlon-Unternehmungen. Wie sehr unterscheidet sich dein Zugang?
Bei der Diana ist es sehr, sehr einfach gewesen. Die Diana ist sehr, sehr strukturiert. Da hat man sich eigentlich nicht um allzu viel kümmern müssen. Die hat ihren Trainingsplan im Prinzip so abgespult, wie das vorgegeben war. Da hat es ganz, ganz wenige Ausreißer gegeben, auf die man dann reagieren hätte müssen oder können. Und dann gibt es halt einfach das Klientel, das einfach wirklich jede Woche neu zu planen ist, wo man jede Woche die Hauptzielsetzung eigentlich neu überdenken muss. Also das ist einfach das ganze Potpourri, das man dann einfach als Trainer vor sich hat.
Ist ein Trainer auch ein Psychologe, ein Psychotherapeut?
Na, unbedingt.
Dieses Schweigen provoziert die Zusatzfrage, warum? Und wie mischst du dich dann ins Leben ein? Wie löst du die Probleme durchs Laufen deiner Klienten?
Naja, man versucht es natürlich in erster Linie über die Trainingseinheit selbst und über teilweise auch die Inhalte dann zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch bei manchen wichtiger, den Kontakt teilweise mehrmals in der Woche zu suchen. Und es ist dann oft besser, mehrmals in der Woche kurze Gespräche zu führen, als dann einmal im Monat einen riesen Eklat dann mehr oder weniger wieder auszubügeln und gerade zu biegen.
Ich würde jetzt ganz gerne von deiner Trainerexistenz auf deine Läufer- und Sportexistenz kommen. Wenn ich das richtig gehört habe und auch richtig gelesen habe, dann hast du Burgenland Extrem einmal nicht nur beendet, sondern auch gewonnen. Das ist quasi einmal um den Neusiedlersee rundherum. Du bist auch Finisher von Kleinigkeiten wie Wien rundum, um quasi mal hier in der Region zu bleiben.
Burgenland Extrem habe ich immer nur im Winter gemacht. Das war noch bevor es diese erste Sommeredition dann gegeben hat.
Burgenland Extrem taucht bei vielen Leuten mittlerweile so in der Wahrnehmung wie diese Mammutmärsche als lange Wanderung auf. Mhm. Eine Freundin von mir ist Lehrerin, die geht mit Schulklassen dorthin, natürlich nicht für die komplette Distanz. Aber diese Veranstaltung hat ja doch sehr viel dazu beigetragen, dass dieses lang unterwegs sein, egal ob jetzt gehend oder laufend, auch in einer breiteren Bevölkerung langsam ankommt. Oder sehe ich das falsch?
Ja, na absolut. Also ich denke auch, dass es die erste Großveranstaltung meines Wissens war, die eben dann so viele Menschen in den Bann gezogen hat. Aber einfach auch aus dem heraus, es war im Winter, das heißt, es waren einfach andere Gegebenheiten, es hat keine Veranstaltungen rundherum gegeben. Und ich finde einfach alles, was logische Runde ist, zum Beispiel einmal um den See, keine Ahnung, einmal um den Großglockner, das ist einfach was, was Leute magnetisch anzieht. Und das unterscheidet auch solche Veranstaltungen von anderen, weil sie einfach die Möglichkeit haben, groß
zu. In diesem Kaffeehaus spukt es. Weil hier scheppern dann die Türen plötzlich. Das heißt, die haben einiges richtig gemacht. Bewusst richtig, glaubst du? Oder ist es einfach denen passiert, dass sie eine Veranstaltung haben, wo sie zur richtigen Zeit die richtigen Menschen ansprechen?
Naja, also ich denke, es ist immer ein bisschen eine Mischung, dass man gerade zum richtigen Zeitpunkt da am richtigen Ort ist. Aber ich denke, dass sie sehr viel richtig gemacht haben. Die ersten ein, zwei Jahre von der Veranstaltung sich durchgehalten haben und das dann wirklich auf viele Mitstreiter gefunden haben, die halt einfach auch von der Idee begeistert waren und die das dann gern nach außen getragen haben.
Nimmst du weiterhin daran teil?
Nein, ist mir viel zu anstrengend und viel zu weit mittlerweile.
Aber du hast die Veranstaltungen oder sehr viele Veranstaltungen, an denen du teilgenommen hast, ja nicht nur gewonnen, sondern bist ja dort quasi alles im Grund und Boden gelaufen.
Naja, man muss schon sagen, es war ja nie offiziell als Wettkampf ausgeschrieben, aber so inoffiziell weiß man natürlich schon, wer welche Zeiten um den See gelaufen ist.
Da gibt es ja auch diesen Geschriebenstein-Wettbewerb, da hast du ja auch teilgenommen, hast ja auch gewonnen und warst vor dem Aufbau der ersten Verpflegungsstation dort?
Ja, das war ja eh ähnlich wie im Burgenland das erste Mal der Zeitkassen, es werden die Verpflegungsstationen schon offen sein.
Entschuldigung, wie lang ist denn diese Distanz beim Geschriebenstein?
Die Geschriebenstein-Rohrs, glaube ich, war ein bisschen was über 50 Kilometer.
Alles klar. Okay, weiter in der Geschichte. Nur für die Menschen, die nicht wissen, was Geschriebenstein ist. Gut, also ja, du bist
aufgebaut. Eine nette kleine Laufveranstaltung oder auch Wanderveranstaltung rund um die höchste Erhebung im Burgenland eben. Und da habe ich bei den Veranstaltern nochmal nachgefragt, ich wollte das als Trainingslauf nutzen. Und die haben gemeint, nein, das ist sowieso kein Problem, es wird alles offen sein und ich bin halt ohne Verpflegung losgelaufen, weil eh genügend Verpflegungsstationen hätten vorhanden sein sollen. Ja, leider Gottes war gar nichts offen und ich glaube nach 40 Kilometern ist mir dann irgendwer mit dem Auto mal entgegengekommen und hat mir was zum Trinken gereicht und sich entschuldigt dafür, dass ich dann doch leider zu schnell war und dass das organisatorisch halt dann einfach nicht alles so unter den Hut gepasst hat.
Ich kenne das nur umgekehrt, ich komme irgendwo hin und die Verpflegungsstationen sind bereits abgebaut.
Hui, naja, das ist genauso unangenehm, oder?
Und es gibt die mehr, dass du da dann einen Zettel hinterlegt hast, auf dem du geschrieben hast, Gerhard Schiemer, Startnummer sowieso, war schon da.
Ja, genau, da habe ich, natürlich, erstens habe ich, sie haben dann nämlich dort schon, glaube ich, bei der ersten Station, ist schon ein Wasser verpackt dort gestanden und ich habe mir gedacht, ich traue mich das jetzt nicht rauszunehmen, ohne dass da irgendwer weiß, wer da jetzt schon begonnen hat, da die Verpflegung auszuräumen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hinterlasse da halt einmal ein Zettelchen, damit sie wissen, dass ich schon da war.
Das ist der invertierte Barclay eigentlich, wo man die Buchseiten suchen muss im Wald und du hinterlässt die Buchseiten für die Veranstalter. Ne?
Bei Burgenland Extrem gibt es die Geschichte, dass eine Frau im Auto dich noch mitnehmen wollte.
Ja, das war eine recht lustige Geschichte. Das war in dem Jahr, da hat es relativ viel geschneit, die Straßen waren vereist. Und ich bin, da hat es auch noch das Radrennen nebenbei gegeben, wo die Radfahrer dreimal um den Neusiedlersee gefahren sind. Und ich bin nach Bodersdorf. Bin ich dann nicht auf der Strecke geblieben, sondern bin so wie die Radfahrer auf die Hauptstraße, also auf die Bundesstraße ausgewichen, was im Nachhinein doch ein ziemlicher Umweg war, also sich als ziemlicher Umweg herausgestellt hat. Und dort war ich dann auch schon so unterzuckert, weil ich ja da schon ca. 60 oder 70 Kilometer nichts zum Essen und Trinken gehabt habe, weil keine Labestation offen gehabt hat. Und in der Unterzuckerung dürfte ich da ein bisschen herumgetorkelt sein. Und da hat sich eine Dame dann neben mir eingebremst und hat gemeint, was ich denn da jetzt eigentlich tue, mitten auf der winterlichen Landstraße. Und ich soll doch sofort einsteigen, weil das schaut alles gefährlich aus. Und ich in meiner grenzenlosen Begeisterung habe gesagt, nein, das ist ein Wettkampf und ich kann da jetzt nicht einsteigen und mit ihnen mitfahren. Und die wollten mich unbedingt überreden und nein, jetzt steigen Sie ein und seien Sie nicht so deppert, dass da fahren Sie mit mir. Ja, das ist einfach nicht gegangen. Ich bin dann weiter getorkelt und habe dort auch bei dem Rennen das erste Mal nach ca. 100 Kilometer was zum Essen und Trinken gekriegt.
Jetzt hast du ja nicht nur diese Wettbewerbe da in Ostösterreich bestritten. Du warst bei der Cosa de Labora in Triest dabei, du warst Mitglied der österreichischen Trailrunning-Nationalmannschaft. Wie sehr profitiert jetzt dein Klientel von diesem Wissen, weil du ja die Strecken selber ja auch persönlich kennst?
Wenn es natürlich immer wieder Streckenveränderungen gibt, aber die Standardrouten sind meistens im Großteil sehr ähnlich dann ausgerichtet über die Jahre. Und natürlich kennt man einfach die Schlüsselstellen und es ist natürlich schon von wesentlicher Bedeutung, wenn ich weiß, wo erwarten mich einfach die technischen Schlüsselstellen, damit ich dort eben dann nicht mit einer allzu großen Vorermüdung dann zum Beispiel ankomme. Und das sind Dinge, die dann schon im Verlauf wichtig sind. Beziehungsweise man kennt ja seine Kunden dann, weiß, wo Stärken und Schwächen sind. Und das kann man natürlich dann sehr wohl auch auf die einzelne Strecke, die dann gelaufen werden soll, auch umlegen.
Ich habe dich einmal im Wettkampf erlebt, vor ein paar Jahren. Da bist du mit dem Jan Duck beim Swimrun-Marathon in Ottenstein am Stausee angetreten und bist souverän mindestens 7 oder 8 Stunden vor mir und meinem Partner, dem Ed von Trail Dog Running, ins Ziel gekommen. Und dann habe ich bei den Recherchen oder bei der Hausaufgaben machen für dieses Gespräch einen Artikel gefunden, wo du gesagt hast, du verstehst nicht, warum Swimrun so wenig Follower, so wenig Anhänger hat. Ich meine, Swimrun ist Laufen, Schwimmen, Laufen, Schwimmen, Laufen, Schwimmen, Laufen, Schwimmen. Man muss immer alles mit dabei haben, was man sowohl im Wasser als auch an Land braucht, um es vereinfacht zu sagen. Eigentlich eine perfekte Sportart für ein Land wie Österreich, weil Land der Berge, Land der Seen, Land am Strome, wir haben ja alles, was man braucht, nur kein Mensch macht's.
Ist mir grundsätzlich auch unverständlich, aber es hat eben so wie das Traillaufen einen Abenteuercharakter, aber vielleicht für viele dann doch zu viel Abenteuercharakter und vielleicht ein bisschen zu viel Wasser. Ich denke mal, die meisten Trailläufer sind doch etwas wasserscheu und glauben dann auch zu wissen, dass sie halt im Wasser einfach nicht schnell genug möglicherweise unterwegs sind. Aber wie gesagt, auch da geht es ja nicht darum, als erstes im Ziel zu sein, sondern einfach auch die Landschaft einfach auch von einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Und so wie du schon gesagt hast, ich finde es auch total abwechslungsreich, dass man eben dann immer wieder durch diese vielen Wechsel dann sich aufs Laufen wieder freut, wieder aufs Schwimmen freut. Und in dem permanenten Wechsel vergeht einfach auch die Zeit super, super schnell. Und es ist auch von den Veranstaltungen so, wie das auch früher bei den Trail-Veranstaltungen ist. Es ist sehr klein, sehr familiär. Man kann sich unterhalten, man bleibt da an den Labestationen stehen, kann dann auch kurz 2, 3 Sätze wechseln, ohne dass man da jetzt den Stress hat. Und ob man da jetzt Erster oder Zweiter wird, ist vollkommen egal.
Ich glaube, das könnte man ja auch ganz einfach machen und sagen, einfach einmal quer über die Neue Donau, das sind 150 Meter, dann läuft man 2 Kilometer, dann wieder ein Stückchen 200 Meter im Wasser. Da fehlt, glaube ich, bei vielen der Mut zur kleinen Einheit. Da wird immer sofort auch an Marathon gedacht.
Ja, wahrscheinlich, wie wir das dann einfach nicht so portioniert haben. Ja.
Ist das ein Zeichen der Zeit, dass es einfach darum geht, noch einmal, möglichst viel, möglichst lang. Okay, ich bin Trailläufer, ich bin in diese Swimrun-Geschichte da nie reingekippt, aber dass es grundsätzlich darum geht, einfach viel und lang?
Ja, wobei ich denke, dass das auch mittlerweile an Zenit erreicht hat. Ich denke nicht, dass jetzt die Veranstaltungen noch viel länger werden und noch viel spektakulärer. Ich denke mal, es ist mittlerweile alles alles drinnen und alles zu haben. Man kann immer kleine familiäre Veranstaltungen besuchen, aber so unterm Strich denke ich mal, dass da der Zenit erreicht ist.
Wir haben jetzt bisher ja eigentlich nur von Männern geredet, ja, und ihr Problem mit dem Adrenalin. Aber
und dem Testosteron.
Und dem Testosteron. Wie schaut es bei Frauen aus?
Bei den Frauen ist es schon unterschiedlicher. Manche Frauen muss man doch sehr, sehr animieren. Ja. Trauen sich oft zu wenig zu, ja, trauen sich zu wenig Intensitäten zu. Das heißt, die muss man eher ein bisschen pushen und antreiben. Wie gesagt, das ist im Gegensatz zu den Männern, die man meistens ein bisschen bremsen muss. Es gibt aber schon sehr wohl sehr, sehr ehrgeizige, zielbewusste Mädels, die man dann schon teilweise wieder etwas herunterholen muss.
Also könntest du die Rollenbilder, die es so gibt, in deinem Kleinen bestätigen?
Grundsätzlich würde ich das schon behaupten, ja. Auch wenn es natürlich nicht immer zutrifft, keine Frage, aber im Großen und Ganzen kann man das schon.
Also in der Statistik schon, im Einzelfall kann man es nie so
jemandem
zuschreiben.
Genau.
Ne?
Jetzt habe ich noch eine interessante, auch für mich interessante Frage, und ich hoffe auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Werden Männer im Laufe der Jahre vernünftiger?
Nach Sägern, nein. Und ich glaube, das solltest du am besten wissen, oder?
Wieso?
Du, wieso?
Egon, du hast jetzt Pause, ja?
Das kann ich da nicht sagen. Das dürfen wir da am Tisch jetzt nicht so ausplaudern. Aber also Männer werden über 50 nicht vernünftiger.
Du hast über diese Frau, die dich bei Burgenland Extrem ins Auto einladen wollte, also reinschaufeln wollte, gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich hat die aus der Sicht eines Ersthelfers, eines verantwortungsbewussten Mitbürgers, Mitbürgern alles richtig gemacht, oder?
Absolut.
Ja? Der Trainer beim Boxen schmeißt irgendwann das Handtuch rein. Ja? Da fährt jemand vorbei und sagt, diesem Menschen, der da läuft, geht es ganz eindeutig nicht so, wie es ihm gehen sollte. Wo sollte man auch als Läufer, als Läuferin eingreifen und jemand anderen quasi aus dem Rennen nehmen?
Ja, also ich denke, die Grenze ist dann schon, also, solange sich jemand zumindest laufend fortbewegen kann, ohne dass er da jetzt schon vorher viele Einbrüche gehabt hat, kann man da einfach auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Und das macht natürlich auch einen Unterschied aus, ob ich jetzt dann wirklich auf einer hochfrequentierten Straße unterwegs bin, wo jede Minute irgendwer vorbeikommt, oder ob das natürlich dann irgendwo im alpinen Gelände ist, wo man dann natürlich wesentlich strikter agieren muss und wo es eben dann auch Kontrollpositionen gibt. Wenn man das dann selbst vielleicht anders sieht und denkt, ich kann sowieso noch weiter. Das sind dann natürlich auch noch mal zwei Paar Schuhe.
Diese Frage der Eigenverantwortung und der Mitverantwortung. Wir haben ja vor ein paar Monaten erst den Fall eben von der Diana beim Spartathlon gehabt und mir als Betreuer war damals sehr, sehr wichtig, dass die Entscheidung von der Diana kommt und nicht von außen. Geht es nicht darum, dass der Läufer und die Läuferin selber sagt, okay, jetzt reicht es mir, jetzt höre ich auf.
Ja, da gebe ich dir schon recht, aber da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden, ist das jetzt doch jemand, der eher im vorderen Bereich ist, das heißt, sich eher jetzt noch als Spitzensportlerin oder als Spitzensportler sieht, ja? Weil die stehen natürlich auch in einem ganz anderen Fokus, als ich sage, okay, ich will jetzt nur am Spartathlon teilnehmen und ich will den einfach nur finishen. Ja. Dort macht es dann sehr wohl auch Sinn, wenn dann jemand von außen sagt, okay, es ist jetzt genug, ja, du kommst eben den Cut-off-Zeiten schon nicht mehr zurecht, ja, es ist jetzt einfach das Rennen für dich aus. Jemand, der das wirklich sehr, sehr leistungsorientiert macht, dort sollte der Spielraum auf jeden Fall größer sein. Und es ist aber ja trotzdem so, wie du dann auch weißt, bei der Diana, man lässt sie dann schon selbst entscheiden, aber man führt ja dann schon Gespräche zwischendurch, wo man sie dann selbst schon mit einbringt. Als Athlet denkt man jetzt dann auch nicht an die Zeit danach. Ja, man will einfach jetzt das Ding finishen und als Außenstehender sieht man dann schon sehr wohl, okay, eigentlich willst du in 3 oder 4 Wochen dann einen weiteren Wettkampf laufen und das wird sich dann einfach alles nicht mehr ausgehen. Und da gibt man dann schon zu bedenken, willst du nur das heute finishen oder geht es da einfach auch im Weiteren dann darum, der Karriere einfach noch fortzuführen?
Ich breche das jetzt ganz massiv runter auf den Jedermann, jeder Frau Läufer, Läuferin. Wenn ich in irgendeinem Pimperlbewerb bin oder einfach nur im Prater auf diesen kleinen Single Trails laufe und sehe, da geht es jemand ganz offensichtlich schlecht, habe ich als Läufer, als Läuferin die Pflicht, mich um diesen Menschen zu kümmern, oder kann ich sagen, Selbstverantwortung, irgendwo andere wird schon vorbeikommen?
Auf jeden Fall würde ich immer versuchen, wenn man jemanden sieht, der da jetzt nicht ganz fit erscheint, zumindest stehen bleiben und freundlich nachfragen.
Besser einmal zu oft fragen, als einmal zu wenig, ne?
Genau.
Ja. Ich habe eine komplett andere Frage, ich möchte vom Laufen kurz wegkommen. Auf deiner Homepage gibt es nicht nur den Wein und den Essig, sondern auch irgendein Getränk, das schon die alten Römer und Griechen gehabt haben, das von der Beschreibung her außer grauslich nur grauslich schmeckt, wo du sagst, das dürfte ein Massengetränk gewesen sein, wie heute Cola, Fanta oder auch Red Bull.
Du sprichst die Bosca an, das ist früher ist das verwendet worden, der Essigzusatz natürlich auch, um das Wasser haltbarer zu machen. Und man hat aber gesehen, dass der Essig flüssigkeitsregulierend eingreifen kann. Das heißt, man hat das bei den langen Märschen schon früher auch verwendet, weil man gesehen hat, dass es eine leistungsfördernde Wirkung eben hat.
Aber es schmeckt grauslich, oder?
Ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt bekömmlich, aber es ist eben nicht nur der Essig drinnen, man hat das später dann verfeinert, wo man dann auch noch etwas Honig dazugegeben hat.
Aber siehst du ein Potenzial, erstens quasi als Gastronomiegetränk oder als Leistungsgetränk? Wäre Bosca das nächste neue große Ding?
Also grundsätzlich ist es so, dass man es auf jeden Fall für die langen Veranstaltungen andenken könnte, weil jeder weiß, der über sehr lange Zeiträume einen Wettkampf absolviert, dass nach spätestens 5-6 Stunden einfach das klebrige Zuckerzeug nicht unbedingt erstens einmal mehr so gut verträglich ist und da ein bisschen ein Säureanteil auf jeden Fall die Verdauung wieder fördern kann. Man weiß auch, dass es krampflösend wirken kann und da gibt es ja auch eine findige Schweizer Firma, die das mittlerweile in Gels auch schon verpackt hat, wo eben diese Essigsäure ja Bestandteil ist, das dann eben als Krampfblocker verkauft wird. Das heißt, langfristig das an Labestationen dann auf längeren Trailbewerben zu etablieren, ist sicherlich keine schlechte Idee.
Warum findet es nicht statt, Egon? Hast du das schon getrunken?
Ja, ich habe es einmal getrunken, ja. Das ist lang her.
Man
bekommt man das Zeug bei dir? Oder führst du das nicht mehr?
Ich führe das Zeug natürlich schon, aber...
Wir reden von das Zeug, wie respektlos ist das denn?
Grundsätzlich geht es aber schon darum, Gerhard, dass du ja auch einen besonderen Zugang zu Ernährung oder Nahrungsergänzung hast, weil du ja selber kaum mit irgendwas unterwegs warst zu deiner aktiven Zeit. Wie stehst du jetzt diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Überschwang, an Gels, an Getränken, an allen möglichen gegenüber?
Naja, das ist halt wie überall in unserem Leben. Es besteht halt überall Überangebot und da muss man halt einfach selbst schauen, was man dann wirklich davon brauchen kann. Aber grundsätzlich gilt für mich einfach trotzdem der Leitsatz, umso weniger, dass man sich abhängig macht von irgendetwas, umso leichter kommt man dann einfach durchs Leben. Weil jeden Zusatzstoff, den man dann regelmäßig einnimmt, der dann über lange Zeit sowieso keine Wirkung zeigt, der hat ja dann auch trotzdem, oder der macht ja was mit einem. Und wenn ich diesen Stoff dann einfach nicht habe, sei es jetzt nur eine Vitaminpille und ich stehe dann am Start und komme dann drauf, um Gottes Willen, jetzt habe ich die letzten 2 Tage diese Vitaminpille nicht genommen, ja, dann beeinträchtigt mich das wahrscheinlich mehr, als was mir das langfristig an Nutzen bringt.
Jetzt verstehe ich schon, dass die Physiologie von jedem anders ist und dennoch sind relativ große Diskrepanzen da. So, wenn ich jetzt richtig informiert bin, bist du ja bei deinen Wettbewerben teilweise stundenlang unterwegs gewesen, ohne irgendetwas zu essen. Und andere reden dann von 300, 400, 500 Kalorien, die jede Stunde zu sich genommen werden müssen. Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, wie es so vorgeht bei langen Läufen. Es gibt kein Patentrezept, das man jetzt so drüber stülpen kann für jeden und jede. Aber dass es so große Unterschiede gibt, wie kann man das erklären?
Weil einfach viele Wege natürlich nach Rom führen. Das hängt natürlich auch jetzt vom, wie habe ich mein Training einfach über die Jahre aufgebaut. Und jetzt bei niedrigen Intensitäten lange unterwegs zu sein mit wenig Verpflegung, ja, das funktioniert natürlich recht gut. Aber man muss schon sagen, was ich grundsätzlich nicht empfehle, ist dann einfach rund um die intensiven Einheiten, beziehungsweise auch dort, wo dann Trainingswochen am Programm stehen, wo dann viele Kilometer gesammelt werden, dort jetzt dann mit Ernährung oder mit Kohlenhydraten einfach auch zu sparen. Und das macht auch die Ernährung dann so interessant. Wir brauchen schon auch das Wechselspiel zwischen guter Versorgung, teilweise Überversorgung und dann auch dem Spiel, wo man dann natürlich auch den Mangel explizit im Training beziehungsweise auch dann bei Wettkämpfen impliziert. Und es gibt eben weder jetzt so, wie du das eben gesagt hast, nur quasi gar nichts zu nehmen oder eben viel zu nehmen. Das macht einfach die ganze Bandbreite dann auch aus, wirklich mit allen Situationen umgehen zu können. Und es war jetzt auch grundsätzlich so, nicht so, dass ich dann bei dem Burgenland Extrem ja nicht vorgehabt habe, da 10 Stunden nichts zu mir zu nehmen. Das ist halt einfach passiert. Hätte ich so nicht vorgehabt, aber wenn man weiß, dass ich 10 Stunden ohne Essen und Trinken unterwegs sein kann, das ist einfach mental, man gibt dann das so viel, dass ich, wenn ich dann beim Trainingslauf im Sommer unterwegs bin, 3 Stunden und ich kriege halt einmal nichts, ja, dann macht man das überhaupt keine Sorgen. Ja. Ob das jetzt dann natürlich gesund ist, ist die andere Frage und empfehlen wäre das natürlich so auch niemandem, aber wir machen ja das Traillaufen deswegen, ja, um ein bisschen unsere Grenzen auszuloten. Und wenn ich dann einfach immer nur mit dem Sicherheitspaket herumlaufe, ja, dann werde ich meine Grenzen wahrscheinlich auch nicht ausloten können. Und das ist sicherlich ein Teil des Spiels.
Der Egon hat einige Male schon gesagt, dass deine aktive Karriere vorbei ist. Was heißt das, die aktive Karriere beendet? Wohin geht denn deine Reise sportlich noch? Du machst Trainingslager, nimmst du selber noch an Wettkämpfen teil?
Ich versuche jetzt so zwischen 40 und maximal 50 Kilometer in der Woche zu laufen. Das sind ungefähr 3 Einheiten in der Woche. Das heißt, da ist dann jederzeit auf jeden Fall natürlich Platz, Wettkämpfe zu absolvieren. Nur ein richtiger Antrieb und eine Motivation, einfach das wirklich im Wettkampf zu tun, ist einfach nicht mehr da. Ich genieße einfach das Laufen teilweise in der Gruppe oder alleine. Oder auch das Schwimmen, aber es muss jetzt nicht unbedingt das Wettkampfformat sein. Ich denke, da habe ich einfach so viele Erfahrungen auch gesammelt. Und wäre das wahrscheinlich mit Corona nicht so schlagartig ausgewesen, hätte ich das wahrscheinlich noch immer weiter spinnen.
Trainingslager machst du ja auch, ne?
Genau, Trainingslager gibt es natürlich.
Und da bist du jede Route, die man da mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen läuft, natürlich auch vorher schon ganz genau abgelaufen, oder?
Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Nein, also ich fahre am liebsten irgendwo hin, wo ich die Touren nicht so genau kenne. Das macht natürlich auch den Reiz für mich aus. Und es ist manches Mal auch recht spannend. Man lernt dann die Teilnehmerinnen kennen, wie sie denn so darauf reagieren, wenn man dann, man hat da jetzt doch noch mal einen Umweg und man wird jetzt wahrscheinlich nicht in 20 Minuten dann wieder im Hotel zurück sein, sondern es könnte dann doch noch mal eine Stunde dauern.
Da gibt es einen Satz mit Unwissenheit oder so. Wie heißt der? Wie geht der? Unwissenheit erhöht?
Die Ortskenntnis.
Warum kommt das so fragend? Er ist doch von dir. Das Konzept dieses Podcasts ist es, dass wir eine Länge schaffen, die für Normalsterbliche ungefähr die eines Laufes ist. Ich habe mal gelesen, dass die meisten Menschen einen Trainingslauf nicht länger als 45 Minuten bis zu einer Stunde laufen. Ich nehme an, wenn du für dich für einen Trainingslauf einen Podcast runterladen würdest, würde der 4, 5, 6 Stunden dauern. Auch wie du vorher gesagt hast, dass deine wöchentlichen Laufvolumen zwischen 40 und 50 Kilometer liegen, das ist ja auch für normallos eigentlich schon irgendwie, wo wir sagen, boah, jetzt bin ich marathonfit. Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es etwas über dich, was man noch mitnehmen sollte, bevor man dann wieder beim Laufen umdreht und nach Hause kommt, was noch nicht erzählt worden ist? Das große Geheimnis über dich?
Boah, da müsste man ja fast den Egon fragen, als Außenstehenden. Also ein großes Geheimnis, ein großes Geheimnis.
Oder ein Aspekt, der jetzt noch nicht angesprochen worden ist.
Das große Geheimnis ist einfach, denke ich, dass man, oder dass das Traillaufen für mich einfach immer, oder das Laufen selbst einfach so eine Grundmotivation gehabt hat, wo ich einfach nicht drüber nachdenken habe müssen. Ich bin einfach gern laufen gegangen, weil ich es einfach gern gemacht habe. Und ich habe, wie gesagt, einfach früher beruflich schon immer relativ viel zu tun gehabt. Somit wäre sowieso kein Platz für einen Trainingsplan gewesen. Aber jede Minute, die halt irgendwie frei war, habe ich einfach dazu genutzt, einfach um draußen zu sein.
Draußen ist besser, oder wie steht auf seiner Homepage?
Das Leben spielt sich draußen. Genau, das Leben spielt sich draußen ab. Und das ist also dieses nach draußen gehen, ist, finde ich, ein schönes Motto dann und beschreibt natürlich auch das Traillaufen recht gut.
Ja. Du hast ja auch eine Phase gehabt in deinem Leben, wo du dich wirklich stark hast zurückkämpfen müssen. Unfall und dann ja wieder zurück ins Leben. Ist das, ja, kann das Motivation und Inspiration auch für andere sein?
Bei mir war es eben auch so, dass ich mich für den Linz-Marathon einmal vorbereitet habe und dann eben einen Verkehrsunfall gehabt habe, wo ich mir mehrere Wirbel gebrochen habe, wo es dann grundsätzlich geheißen hat, Herr Schimmer, geben Sie jetzt eine Ruhe endlich, Sie werden wahrscheinlich nie wieder laufen können. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, das kann es jetzt sicher nicht sein. Da habe ich dann eigentlich erst meinen ersten längeren Lauf damals, diesen Dirndl-Tal extrem beschritten. Das war ungefähr 6 Monate, nachdem ich mir die Wirbel gebrochen habe. Und dort wollte ich einfach nur wissen, ob das funktioniert oder nicht. Und das hat funktioniert. Es gibt dann wenig im Leben, das einen dann wirklich aus der Bahn werfen kann, wenn man so einen Weg beschritten hat. Und da muss man sich einfach dann manches Mal eben auf die Füße stellen und sagen, okay, das ist mein Leben. Und es gibt natürlich die Expertise von außen, die natürlich auch immer recht wichtig ist. Aber was mit meinem Körper passiert und was ich alles leisten kann, das kann Außenstehende einfach nie wissen.
Die Begrüßung ist traditionell in diesem Podcast etwas, was von mir kommt. Die letzte Frage kommt dann immer vom Egon.
Ich habe immer das letzte Wort. Der Podcast nennt sich Laufalter. Und was verbindest du mit Laufalter? Wie interpretierst du den Titel unseres Podcasts?
Also ich fühle mich da sehr wohl in der Runde, nachdem ich ja auch nicht mehr der Allerjüngste bin. Somit ja, bin ich da in der Runde angekommen, laufe auch Alter.
Dann bedanke ich mich bei dir, dass du den Weg ins Café Zart gefunden hast. Und auch bei dir, Egon, dass wir wieder hier gemeinsam plaudern konnten und noch immer nicht wissen, was der Titel eigentlich alles aussagt oder nicht aussagt. Aber vor allem bedanke ich mich bei euch, die ihr zugehört habt und das hoffentlich auch bei den nächsten Folgen von Laufalter wieder tun werdet. Servus, danke und baba.